Willkommen bei einer neuen Folge Hauptsache was mit Politik. Heute haben wir wieder einen Abgeordneten zu Gast. Philipp Heißner ist Abgeordneter in der Hamburgischen Bürgerschaft. Herzlich willkommen, Philipp.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, stell dich doch mal kurz vor, wie alt bist du, was hast du bisher gemacht und seit wann bist du Abgeordneter?
Genau, mein Name ist Philipp Heißner, ich bin 31 Jahre alt, bin Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft. Für die Nicht-Hanseaten, das ist der Landtag in Hamburg, beziehungsweise auch noch das Kommunalparlament, weil wir ja eine Einheitsgemeinde sind für die Feinschmecker. Und bin 2015 bei der letzten Bürgerschaftswahl gewählt worden und bin Sprecher für Familie, Kinder, Jugend der CDU-Fraktion im Haushaltsausschuss, was sehr interessant ist und Spaß macht, und im Stadtentwicklungsausschuss.
Sehr spannend auf jeden Fall. Und du bist aber nicht gebürtiger Hamburger, sondern du kommst eigentlich aus Bayern, richtig?
Deine Tatsache, die ich vor dem Hamburger Wahlvolk zu verbergen suche. Nein, also es steht auch auf Wikipedia. Also ich bin in München geboren. Ich wollte zum Zeitpunkt meiner Geburt nah bei meiner Mutter sein und die war nun mal damals in München. Hat aber Hamburger Wurzeln. Also meine Mutter ist in Hamburg groß geworden und wir haben ja auch noch immer noch Familie. Und so war ich als Kind dann öfter in Hamburg und die Entscheidung, dann zum Studium nach Hamburg zu kommen, so war das dann, lag dann nicht so fern, zumal zu Hause dann auch Hochdeutsch gesprochen wurde, was die Integration in der Hansestadt durchaus erleichtert hat.
Das kann ich mir vorstellen. Und in Hamburg bist du dann während des Studiums auch dann, also man muss ja dazu sagen, du bist Abgeordneter für die CDU-Fraktion. Und wir haben uns ja vor ein paar Jahren kennengelernt durch die JU Hamburg. Das heißt, bist du, als du nach Hamburg gekommen bist, hast du da erst dein politisches Interesse entdeckt oder warst du schon in Bayern aktiv?
Genau, also ich war in München schon Mitglied der Jungen Union. Die Junge Union hat ja die Besonderheit, dass sie die Jugendorganisation von CDU und CSU ist, sodass es da auch keinen Bruch gab, sage ich mal, und habe in München tatsächlich einen eingeschlafenen Ortsverband mit aufbauen geholfen. Damals, da war ich noch in der Schule, da kam ich dann hin und dachte, ich will mich mal über Politik austauschen.
Wie alt warst du da?
15 oder 16, ich glaube 15. Ah. 15, ja.
Ja. Was hat dein politisches Interesse geweckt?
Im Grunde, das war ein politischer Haushalt, wo ich aufgewachsen bin. Also jetzt nicht beruflich in irgendeiner Form, sondern meine Eltern machen beide nichts mit Politik, aber es war immer so, dass irgendwie Tagesschau geguckt wurde oder Zeitung gelesen. Und ich dann einer der wenigen Interessierten, wie das dann so ist in dem Alter, irgendwie in der Schule war, die sich wirklich für Politik interessiert haben und dann einfach mal den Austausch gesucht habe mit Leuten, die auch mal mehr wissen als ich, weil natürlich in so einer Schulklasse, wo irgendwie drei Leute Zeitung lesen, ist man dann schnell mal die einzige Informationsquelle, auch für die Mitschüler, wenn man sich ein bisschen informiert jedenfalls. Und dass das mal anders ist, fand ich irgendwie reizvoll. Und vor allem wollte ich auch mal Politiker treffen und gucken, also die, über die man die ganze Zeit liest und die man so im Fernsehen sieht, was sind denn das für Typen? Hm. Und dann dachte ich, am ehesten kann ich das wahrscheinlich bei einer politischen Jugendorganisation. Hab mir dann mal so angeguckt, für was stehen die eigentlich. Damals war für mich, das war ja Schröder. Das war ja noch Regierungszeit Schröder. Und da bekam der die ganze Zeit irgendwelche blauen Briefe aus Brüssel, weil er zu viele Schulden gemacht hat. Das klingt irgendwie unsexy, aber das war tatsächlich ein Thema, was mich damals bewegt hat, weil ich irgendwie, also man hat ja irgendwie auch mal Wirtschaft in der Schule und so, und das Verständnis war schon da, dass das sozusagen wir alles zurückbezahlen müssen mit Zinsen und die Zinsen im Grunde Geschenke für irgendwelche Banken sind, weil sie kein Ausfallrisiko haben beim Staat, also so diese Basics. Und das hat mich damals tatsächlich relativ stark beeinflusst. Das hängt natürlich damit zusammen, wenn sowas gerade im Unterricht behandelt wird und dann es überall in den Nachrichten ist. Und dann habe ich mir angeguckt, wo werden denn auch in den Bundesländern die meisten Schulden gemacht, und dann waren das irgendwie immer rot-grün regierte Länder und die beste, sagen die soliden Haushalte war immer da, wo die Union regierte. Und natürlich war Bildung für mich damals wichtig. Also das ist, glaube ich, nichts Ungewöhnliches.
Bei jedem Schüler oder Studenten sind das so die klassischen Themen.
So, und dann habe ich mir einfach mal angeguckt, wie sind denn da die PISA-Ergebnisse, und das war ein ähnliches Bild wie bei den soliden Haushalten. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist die Union ja gar nicht so schlecht.
Wäre für dich eine eine andere Partei auch in Betracht gekommen oder hast du nur einen Besuch gemacht bei der JU und hast gesagt, ja, das ist es?
Ich war dann damals nur bei der JU. Also das liegt aber daran, dass ich einfach als erstes bei der JU war und das so eine coole Truppe war. Nee, also, aber es war wirklich so. Also es hat mir dann einfach Spaß gemacht. Es waren irgendwie nette Leute und man hat gemerkt, da ist man auf einer Ebene, auch, sag ich mal, so vom Ansatz an Themen ranzugehen. Mhm. Ja, ist ja immer ein kleiner Exkurs, aber ich finde es ja immer ganz interessant, dass jetzt sich irgendwie plötzlich die Grünen die Wissenschaft für sich entdeckt haben, ja, wenn es irgendwie um Klima geht. Die haben natürlich über Jahre, also Gentechnik, Kernenergie, also die haben natürlich über Jahrzehnte extrem unwissenschaftliche Politik gemacht und jetzt plötzlich, naja gut. Also jedenfalls fand ich aber den Ansatz gut, rational an Dinge ranzugehen. Mhm. Glaube ich, dass es eine Rolle spielte. Naja, ich hätte mir damals vielleicht die FDP auch noch vorstellen können, aber die gab es irgendwie in München auch nicht groß. Und
Ich finde das ganz interessant, weil es da gewisse Parallelen gibt. Also mir ging es ähnlich, dass ich dann natürlich im Unterricht mich für Politik interessiert habe und den Austausch gesucht habe mit anderen. Habe ich übrigens letztens auch hier in Hamburg jemanden kennengelernt in einem Kreisverband, auch so 15 Jahre oder so, hat auch gesagt, interessiere mich für Politik und will den Austausch mit anderen Leuten. Also das scheint wirklich so ein Anlaufpunkt zu sein. Der Unterschied bei mir ist, ich bin damals zu den Jusos gegangen in Erfurt, aber da war ich nur einmal und das hat mich nicht geflasht.
Ja, da haben wir Glück gehabt in der JU Hamburg, dass die Jusos Erfurt nichts auf die Kette kriegen. Dann wäre uns ein sehr guter Geschäftsführer verloren gegangen.
Aber gut, wir sind ja hier bei Hauptsache was mit Politik, wo sich eher um den Berufseinstieg dreht und da jetzt auch die Frage, du bist jetzt Abgeordneter seit 5 Jahren, die nächste Wahl steht bevor. Hattest du in deiner Zeit im Studium oder auch zu Schulzeiten schon die Idee oder den Plan, Politiker zu werden, Berufspolitiker?
Nee, also das überhaupt nicht. Und das, ich glaube, das hat, also das haben ehrlich gesagt die wenigsten, mit denen ich so spreche, ehrlich gesagt. Also das würde mich überraschen, wenn das funktionieren würde, wenn man das plant.
Weil man es nicht planen kann. Das hat Sascha Steuer also erwähnt in unserem Podcast.
Ja, Sascha kenne ich ja auch gut aus seiner Hamburger Zeit. Nee, also das glaube ich tatsächlich, dass es schwierig ist, das zu planen. Aber ich habe es auch nicht geplant, also überhaupt nicht.
Wie bist du dann Politiker geworden?
Ja, man rutscht da so rein. Also, naja, gut, also wenn man sich so interessiert, relativ früh auch für Politik und dann auch mal sagt, ich will da mitmachen, ich will nicht nur, also das war natürlich schon auch der Antrieb, ne, damals zu sagen, nicht nur drüber lesen, sondern sich aktiv mal dafür zu interessieren, im Zweifel auch mal mitzuprägen. Und wenn der Antrieb so ein bisschen da ist, dann liegt es natürlich nahe, irgendwann mal zu sagen, ich gehe auch den nächsten Schritt. Und vor allem, wenn sich die Möglichkeiten anbieten. Und das geht erstaunlich schnell, wenn man Glück hat. So, wenn man in den Parteien irgendwie ein bisschen aktiv ist, jedenfalls meine Erfahrung, dann ist es relativ schnell so, dass man auch mal gefragt wird, ob man nicht Verantwortung übernehmen will. Und einfach, weil es ein Ehrenamt ist. Ja, ich meine, ehrlicherweise, wenn man mit den meisten Leuten auf der Straße spricht, wissen die nicht, dass 99% der Politik ehrenamtlich funktioniert.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht.
Genau, also die ganzen Parteien, das liegt natürlich dafür, weil die Leute irgendwie für eine Sache brennen. Also ich meine, und die Leute brennen natürlich für irgendeine politische Richtung, weil es in aller Regel, also natürlich hat man immer auch Karrieristen, aber in aller Regel sind es doch Leute, die sagen, ich interessiere mich nicht nur für mein eigenes, enges, persönliches Umfeld, sondern auch darum, wie sieht es in meinem Stadtteil aus? Wie geht es den Menschen um mich rum? Wie sieht es in meiner Stadt aus oder in meinem Land? Und das ist natürlich, sage ich mal, ein Drive, der dazu führt, dass man dann irgendwann auch mal sagt, wenn die Möglichkeit besteht, mitzuentscheiden und sei es auf kommunaler Ebene, so hat es auch bei mir angefangen, in der Bezirksversammlung heißt das hier, diese pseudokommunale Ebene, die wir in Hamburg haben. Naja, also weil es keine kommunale Selbstverwaltung im eigentlichen Sinne ist, sondern alles delegierte Entscheidungskompetenzen sind von der Landesebene. Da geht es dann um Parkbänke, Zebrastreifen oder den Aufzug für die Kirche um die Ecke, den man irgendwie ermöglichen kann. Das war so eine meiner ersten Erfahrungen. Und das war einfach cool, ne? Also dann kommst du da rein und bist irgendwie in so einem Ausschuss als zugewählter Bürger, heißt das dann. Also wenn Parteien können dann so zusätzliche Leute benennen, die da in diesen Ausschüssen sitzen. Und dann kümmerst du dich drum, dass die Kirche um die Ecke, wo die Gottesdienste im ersten Stock stattfinden, einen Aufzug finanziert bekommen, der kaputt war. Und dann kamen die älteren Herrschaften alle nicht mehr zum Gottesdienst. Und das sind so Sachen, ne, wo du merkst, da kannst du irgendwie relativ schnell was verändern, ohne selber irgendwie, sag ich mal, so viel verdienen müssen, dass du halt einfach den Aufzug spenden kannst. Ja. Sondern einfach sagst, okay, du engagierst dich für dein Umfeld. Und das führt dazu, dass man dann, wenn man die Chance hat, sie, glaube ich, auch grundsätzlich gerne ergreift. Aber dass man das plant, schwierig.
Stelle ich mir unglaublich befriedigend auch vor, wenn man wirklich merkt, man kann dann was bewegen, auch wenn es erstmal nur auf der kommunalen Ebene ist. Aber das ist, glaube ich, etwas, was einen dann noch mehr antreibt, um dann weiterzumachen und nach Höherem zu streben.
Klar, wobei ich höher immer relativiere, wenn Leute das sagen, weil höher klingt immer nach besser und wichtiger und das ist es gar nicht unbedingt, sondern es ist einfach, also je größer das Rad, desto langsamer dreht es sich halt auch. Mhm. Also wenn ich auf Landesebene was drehen will, muss ich viel mehr, also ne, da bewegt sich alles deutlich langsamer, auch zu Recht, weil es natürlich um ganz andere Summen geht, viel mehr Leute betrifft.
Viel mehr Interessengruppen, die dann mit einfließen, was du auf der kommunalen Ebene dann weniger hast.
Die man ausbalancieren muss, ja genau, also das Ausbalancieren kann auch auf kommunaler Ebene, also und man unterschätze nicht den Streit, den eine falsch platzierte Parkbank auslösen kann, aber ist ja so, ne? Also das gehört schon dazu, dass über die ganz konkreten, also Parkbank ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber zum Beispiel die Frage, wo ein Zebrastreifen ist, unterhalte ich mal mit Gewerbetreibenden darüber, wo der Zebrastreifen liegt. Ne? Weil ist dem so ein Thema, klar, wenn dem ein Geschäft irgendwie 80% Umsatz mit Autofahrern macht und eine Parkzone vor der Tür hat, die du ihm streichen willst für deinen Zebrastreifen, dann steigt er dir aufs Dach. Also da hat man so und ältere Leute, die irgendwie da über die Straße wollen, weil die U-Bahn-Station 10 Meter weiter und so. Also das ist schon, ich würde das nicht unterschätzen. Also ich glaube, dass man gerade da ganz praktisch auch, vor allem kriegt man es auch schneller mit, weil die Leute vor Ort betroffen sind. Jedenfalls, wenn man richtig informiert. Sonst kommen die, wenn die Bagger rollen. Das ist ja so der Klassiker. Jetzt sind wir ein bisschen oft abgedriftet. Aber ich glaube schon, also deswegen glaube ich nicht, dass die kleineren Ebenen unwichtiger sind. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Klar, also man dreht die größeren Räder dann im Landtag oder natürlich irgendwie im Bundestag, aber die drehen sich auch langsamer.
Du bist ja jetzt auch im Hamburger Landtag quasi. Dafür musstest du ja auch Wahlkampf machen. Jetzt steht hier in Hamburg der nächste Wahlkampf bevor. Im Februar wird gewählt. Wie viele Wahlkämpfe hast du denn jetzt schon so insgesamt Pi mal Daumen mitgemacht?
Naja, also als JU ist man natürlich immer... Also die Jugendorganisationen sind natürlich, sag ich mal, an vorderster Front in den Wahlkämpfen dabei. Das ist immer so, insofern, also seit, ich glaube, die Bundestagswahl 2005 habe ich noch nicht aktiv als JUler mitgemacht, aber seitdem eigentlich alles, was irgendwie so anfiel an Wahlen. Man ist dann halt immer dabei und dann habe ich in der JU halt auch alles gemacht. Also ich habe irgendwie dann in Hamburg nochmal, also erstmal in München den Ortsverband als Stellvertreter, dann habe ich in Hamburg als Vorsitzender so einen Ortsverband aufgebaut, dann wurde ich eben Kreisvorsitzender, jetzt dazwischen war ich im JU-Bundesvorstand oder darf ich ja immer noch und bin jetzt JU-Landesvorsitzender. Da hast du natürlich da hast du natürlich alles dabei und da bist du auch bei jedem Wahlkampf dann dabei. Für mich selber habe ich jetzt 3 Wahlkämpfe gemacht. Ich habe einmal für die Bezirksversammlung schon sehr früh kandidiert, das war aber nicht mit Erfolg gesegnet. War auch so ein, sag ich mal, ein bisschen halbherziger Effort damals und war auch von der Platzierung her so ein bisschen schwierig. Dann bin ich 2014 in die Bezirksversammlung gekommen und dann war eben gleich 2015 die Bürgerschaftswahl. Also das waren im Grunde die Wahlkämpfe, die ich für mich selber gemacht habe.
Und was war so dein prägendster Moment in den Wahlkämpfen, die du, ich sag mal, jetzt für dich gemacht hast? Gibt es da sowas? Also vielleicht irgendein Bürgerdialog, den man da hatte?
Naja gut, also der Bürgerdialog macht man ja immer schon, deswegen würde ich das jetzt nicht mit dem Wahlkampf verknüpfen. Aber es ist natürlich, also die Wahl ist das Hochamt der Demokratie, wie man so schön sagt. Ja, und das ist eine... Also wenn was in Erinnerung bleibt, dann sind es meistens die Wahlabende, weil man ist natürlich auch nach so einem Wahlkampf, vor allem wenn man selber Kandidat ist, schon an der physischen und psychischen Belastungsgrenze in der Regel. Und wenn dann das auch noch klappt am Ende und alle Leute um einen rum sind, die die letzten Wochen mit einem gekämpft haben, dazu kommt ja, dass wir in Hamburg so furchtbare Winterwahlkämpfe haben. Wir wählen ja, ich habe bis heute nicht verstanden, warum man das nicht geändert hat, als man die Legislaturperiode angepasst hat. Aber wir haben ja immer Wahlkampf irgendwie Ende Februar, der Wahl Ende Februar. Das heißt Wahlkampf Januar, Februar, das ist in Hamburg.
Der kann
Ist, ja, genau.
wehtun.
Also es gibt irgendwie schönere Jahreszeiten vom Wetter her. Und Hamburg ist natürlich immer schön, aber so und dann ist man natürlich da zusammen mit den Leuten, die das mitgemacht haben, die bis um eins mit einem plakatiert haben bei minus 3 Grad und sowas. Und das ist dann schon, das sind dann schon tolle Momente, sag ich mal, die im Gedächtnis bleiben.
Und wie läuft's? Also du hast den Wahlabend schon angesprochen. Wie läuft der so ab? Was passiert da an so einem Wahlabend?
Ja, das ist ganz verschieden. Also das kommt darauf an, wie das organisiert ist. Ich habe es immer so gemacht, dass ich eben hier im relativ kleinen Kreis dann mit den Leuten, oder was heißt kleinen Kreis, also der war schon größer, aber es war sagen nicht irgendwie zentral in Hamburg, sondern es war dann im Wahlkreis und mit den Leuten, die unmittelbar vor Ort unterstützt haben. Aber es gibt natürlich gerade bei den Landtagswahlen, so, weiß ja jeder, gibt es dann Wahlabende auch der Parteien, wo man dann auch noch hingeht. Ach, das macht jeder, macht glaube ich jeder so
Und du hast
ein
bei
bisschen anders.
deiner ersten Wahl ja ein bisschen gezittert. Wie lange hat das gedauert, bis du wusstest, dass du eingezogen bist in die Bürgerschaft?
Also bei meiner ersten Wahl für die Bezirksversammlung bin ich ja nicht eingezogen. Das war aber relativ früh dann auch klar. Das war aber auch so, dass man sozusagen geguckt, also versucht man halt mal. Und dann jetzt bei der letzten Bürgerschaftswahl war es tatsächlich relativ spät, weil wir da so ein relativ, also wir haben ehrlicherweise total verkorkstes Wahlsystem in Hamburg. Das funktioniert auch nicht, also ist auch undemokratisch, weil es, aber
Müssen
irgendwie,
wir
da
vielleicht
können
mal
wir einen extra
kurz.
Podcast zu machen. Und zu den Details des Hamburger Wahlrechts. Ist hochinteressant für alle Wahlrechtsexperten, die zuhören. Und da war dann bis spät in die Nacht die Frage, also zieht noch einer mehr von der Liste oder zieht ein zweiter in einem anderen Wahlkreis oder zieht mein Wahlkreis. Weil die Nein, es hilft ja nichts. Wir haben so mehr Mandatswahlkreise in Hamburg und die Frage, ich habe meinen Wahlkreis, in meinem Wahlkreis werden 3 Mandate vergeben. Und die Frage war dann, wir sind drittstärkste Kraft, bekommt die SPD 2 Mandate oder nur eins? Und dann würden die Grünen eins bekommen und wir eins. Naja, also es war ja auch wirklich eine historische Wahlniederlage für die CDU vor 4,5 Jahren.
Aber du hast sehr lange gezittert da in der Nacht und
Genau.
hast du am nächsten Morgen erst erfahren oder in der Nacht noch?
Ja, so genau weiß ich nicht mehr. Also es hat sich schon in der Nacht abgezeichnet, glaube ich. Naja, gut, weil es kommt, also es war irgendwie so, dass in dem einen Wahlkreis, wo auch noch die Frage war, kommt der rein, also irgendwie, da fehlte dann eine Urne und so. Also ich weiß nicht, oder die wurde dann erst spät wieder ausgezählt. Also es war relativ spät, jedenfalls. Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht mehr ganz genau, wann
Okay.
es dann sicher war. Aber ich bin schon eingeschlafen mit dem Ding, also wahrscheinlich klappt's. Aber nee,
Ah,
stimmt. Also
okay.
ich weiß, nein, ich bin eingeschlafen mit wahrscheinlich klappt's. Also nicht mit sicher. Ja.
Ah, okay. Und du hast schon gesagt, du hast dich dann an dem Abend im Wahlkreis, im engeren Kreis oder vergrößerten engen Kreis getroffen. Waren da auch Wahlhelfer dabei, die dich unterstützt haben während der ganzen Zeit, Plakate geklebt
Ja, vor
haben?
allem, genau, also ausschließlich eigentlich. Ja, und ein bisschen Familie, aber.
Und sind da auch Leute dabei gewesen, die, also bei dir vielleicht, oder ist es dir bekannt dann aus dem Wahlkampf, Leute, die quasi Berufseinsteiger waren oder einen Job gesucht haben, dass sie mitgeholfen haben bei der Wahl und sich dadurch ein Sprungbrett verschaffen wollten?
Nee.
Nee.
Naja, gut, das liegt aber daran,
Aber
dass das.
kann es ein Sprungbrett sein?
Klar kann es ein Sprungbrett sein. Da sind wir wieder beim Punkt, kann man das planen? Ne? Also das liegt aber daran, dass wir eben dieses stark wahlkreisfokussierte Wahlsystem haben und die Wahlkreise auch nicht riesig sind in Hamburg. Also meiner hat, glaube ich, irgendwie 76.000 Wahlberechtigte. Das ist nicht so. Oder, ja, irgendwie so. Also das ist nicht so riesig. Und deswegen ist das so, dass es viel vor Ort ist. Ne? Das sind einfach klassische CDU-Basismitglieder, die JU natürlich, die unschätzbar ist im Wahlkampf. Also das ist richtig, da sind halt junge Leute, ne? Die sind fit, die haben Bock drauf. Und wenn dann auch nochmal junge Leute kandidieren, was ja auch wichtig ist,
Ja.
ist das eine absolut eine starke Komponente, dass da wirklich jemand schon hingeht mit dem Hintergedanken, jetzt in so einen kleinen Hamburger Wahlkreis. Mensch, das liegt aber auch daran, dass die Ressourcen danach nicht so riesig sind. Ne? Also dass man kann jetzt auch kein Riesenbüro aufbauen wie jetzt ein Bundestagsabgeordneter.
Ja.
Dass es Leute gibt, die im Bundestagswahlkampf schon auch helfen mit dem Hintergedanken, Mensch, bei dem kann ich mal später einen Job machen. Das kann ich mir schon vorstellen, wobei es ja auch nahe liegt. Also man baut natürlich auch, also meistens hat man ja vorher schon ein Vertrauensverhältnis oder irgendeine Form von, also man hilft ja nicht irgendeinem Fremden so in der Regel. Und wenn man so, und dann ist es auch nachvollziehbar, dass jemand sagt, mit dem habe ich jetzt ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Auch im Wahlkampf hat der gezeigt, dass er irgendwie Management kann und dass er organisieren kann und sowas. Dann liegt es ja nahe, und sich auskennt vor Ort auch, dann liegt es ja nahe, die Leute zum Beispiel im Wahlkreisbüro auch zu beschäftigen. Und das sieht man natürlich häufig.
Also wären das auch Punkte, die, wo du sagen würdest, wenn jemand im politiknahen Bereich später arbeiten will, seinen Berufseinstieg schaffen will, sind das so Soft Skills, die man mitbringen sollte? So Organisation, Management, Engagement vor allem auch?
Ja, ja, ja. Also das, ich meine, das ist gerade so. Also wir machen ja auch viel Haustürwahlkampf in den letzten, das hat nochmal zugenommen, auch in den letzten Wahlkämpfen. Das hat viel mit persönlichem Einsatz auch einfach zu tun. Aber klar, genau, also das sind so die klassischen, das Campaign-Management-Fähigkeiten, die man glaube ich, schon braucht. Ja. Also das ist ja auch eine gute Schule, das kann man ja auch nicht oft genug sagen.
Inwiefern?
Ehrenamtliches Engagement, also was man lernt, wenn man sich ehrenamtlich politisch engagiert, ist, glaube ich, enorm. Und das kann einem nur helfen in der beruflichen Zukunft, weil man lernt, irgendwie auch mal hinzustellen und für seinen Standpunkt einzutreten, weil man eben organisatorisch extrem viel lernen kann. Auch so, sag ich mal, Dynamiken, Gruppendynamiken, ja. Das ist, glaube ich, schon so. Also das politische Ehrenamt, wahrscheinlich alles ehrenamtliche Engagement, aber gerade in dem politischen Bereich, eben weil es viel um Organisation geht und viel um auch Präsentation, kann man extrem viel lernen für eigentlich alle Formen von Jobs und natürlich für Jobs im politischen Bereich erst recht.
Du hast angesprochen, ihr habt dann viel Haustürwahlkampf gemacht. Wie versucht ihr, Leute zu überzeugen an der Haustür oder wenn ihr einen Infostand auf der Straße habt und ihr kommt ins Gespräch? Gibt es das überhaupt so oft?
Ja, sicher. Also, wobei es natürlich begrenzt ist. Also, ich sage mal, wenn ich beim Haustürwahlkampf mit jedem 10 Minuten spreche, dann kriege ich am Tag irgendwie ja, 20 Türen hin oder so. Also, ne, weil man ja deswegen auch nicht jetzt 24 Stunden Haustürwahlkampf machen kann. Deswegen ist es so, dass, sage ich mal, die wirklich tiefen Gespräche, da sagt man dann eher, man macht vielleicht mal einen Termin, wenn man sieht, da ist jemand wirklich tiefgehender interessiert. Da ist es, ja, gut, vielleicht überzeugt man schon den einen oder anderen auch mal so an der Tür, vielleicht durch persönliches Auftreten. Die meisten, also meine Erfahrung ist, die Leute freuen sich wahnsinnig, wenn der Abgeordnete mal kommt. Also vor allem auch außerhalb von Wahlkampfzeiten. Aber das, ja, dass man da wirklich jetzt Leute überzeugt, die vorher, ne, also die vorher sagen, hier, SPD ist das Beste, was mir im Leben passiert ist. Und dann kam der Heißner einmal vorbei an der Haustür und jetzt wähle ich CDU, das hat man eher selten.
Eher selten, okay. Aber ist dir auch schon mal Aggression entgegengeschlagen?
Ja, also, klar. Also das passiert schon viel.
Wie geht man damit um?
Naja, Gott, also meistens zeugt das ja nicht von erheblicher Reflexionsfähigkeit, wenn jemand sagt irgendwie, hier, du bist Mitglied der CDU und deswegen der Teufel in Menschengestalt. Aber man hat es schon, also vor allem hier, es kommt halt auch auf die Ecken an, wenn man irgendwie Infostand macht. Also Eimsbüttel, ja, was Teil auch meines Wahlkreises ist, wo ich auch politisch verortet bin, das geht ja bis 30 Meter an die Rote Flora ran. So. Wenn ich da einen Infostand mit der CDU mache, dann hat man schon nicht wenige, die sagen, scheiß CDU und so. Aber das, ja Gott, also was soll einen das berühren, ne? Das hilft ja nichts.
Aber handgreiflich ist noch keiner geworden.
Nee, das ist nicht tatsächlich noch nicht. Nein, das ist also, Gottes Willen, ja. Das ist ja, ich weiß nicht, also vielleicht hilft es da irgendwie auch 1,90 groß zu sein. Aber ich weiß, also, ne, ich weiß nicht, wenn du jetzt eine junge Frau fragst, ist es vielleicht eine andere Erfahrung, das kann ich dir nicht sagen. Aber Nee, das hat man nicht erlebt. Aber was mich schon, also was schon zugenommen hat, ist die Beschimpfung auch im Internet und so. Also das kann man, also gerade in Hamburg von wirklich links Außenseite, was man, also man hat es ja von beiden Seiten, ne? Nur uns, also wir kriegen, oder ich kriege vor allem dann von links außen die Sachen ab. Und das ist das, was man auch von CDU-Kollegen hört. Es ist natürlich nicht mehr ganz so krass, also ich sag mal, In diesem seltsamen Weltbild einiger Linksextremer waren wir halt immer die Nazis und seit es die AfD gibt, sind die irgendwie die Nazis, also in deren Weltbild. Und deswegen haben sozusagen der Fokus der ganz Extremen auf die CDU hat ein bisschen abgenommen, seit es die AfD gibt. Aber da gibt es schon wirklich, also Spinner, kann man nicht anders sagen, und da gibt es auch wirklich einfach Radikale, die sagen, Beschimpfungen und Beleidigungen sind legitime Mittel der politischen Auseinandersetzung und die wollen auch damit einschüchtern und das machen die auch. Und sie stören dann ja auch Veranstaltungen oder sowas von uns. Insofern, das hat man schon. Aber Gott, das bringt ja nichts. Also ich meine, man setzt sich ja ein für irgendwas.
Aber von dir wurde noch keine Veranstaltung gestört?
Nee, von mir in dem Sinne als JU schon, klar.
Ach so.
Doch, also das passiert immer mal wieder. Und das ist, also ich warne auch immer davor, irgendwie das zu unterschätzen, weil es natürlich demokratischen Diskurs einschränkt, wenn man sich immer Gedanken machen muss, kann ich jetzt öffentlich einladen und so weiter. Also wir haben es ja jetzt mit dem Isère zum Beispiel erlebt in Göttingen und dann war der kurz danach hier, eine Veranstaltung, die ich mit ihm moderiert habe. Und da muss man sich dann fragen, kann ich das öffentlich machen? Ne? Und die Antwort war in dem Fall dann nein. Und dann macht man es so mit Anmeldung, aber das schränkt natürlich ein. Und damit erreicht man weniger Leute und der demokratische Diskurs, wie es so ganz abstrakt dann heißt, leidet darunter. Das ist schon so.
Das ist richtig. Was hast du denn jetzt im Wahlkampf, also im Januar geht es ja dann quasi los, bis Mitte Februar ungefähr, was hast du da so geplant? Also klar, Infostände und deine Bürgersprechstunden, aber irgendwas Besonderes geplant bisher, irgendwelche Aktionen?
Also vielleicht ganz kurz nochmal zurück, bevor jetzt da irgendjemand abgeschreckt ist am Ende, weil er denkt, wenn er sich politisch engagiert, muss er den ganzen Hass der Welt aushalten. Das ist natürlich auch nicht so. Das sind Vereinzelte, das sind Spinner. Du hattest halt jetzt spezifisch danach gefragt. Ja. Insgesamt überwiegen schon die positiven Rückmeldungen massiv und vor allem auch, weil es ja auch einen gewissen Zusammenhalt da gibt. Und vor allem hat man ja auch das Gefühl, für eine richtige Sache zu kämpfen. Und dann gibt es immer Leute, die das vielleicht nicht gut finden. Und das ist dann eben so. So, was war jetzt die Frage, was man an konkreten Aktionen geplant hat?
Genau.
Ja, das ganze Repertoire des modernen Wahlkampfs, würde ich sagen. Also
Kugelschreiber verteilen.
Genau. jetzt hast du mir den Gag geklaut. Aber das ist natürlich genau, da ist tatsächlich ganz viel analog dabei. Also das klassische Plakat spielt eine Rolle, der klassische Infostand spielt eine Rolle, weil du damit tatsächlich viele Leute erreichst. Das ist einfach so.
Ist eine digitale Kampagne geplant?
Klar, so, und dazu kommt dann eben heutzutage auch noch soziale Medien und digital. Wobei man auch da, also man kann halt, klar, in den sozialen Medien kannst du relativ zielgenau targeten, aber wenn du einen kleinen Wahlkreis hast, ist halt auch da, selbst da hast du dann Streuverluste. So das klassische Wochenblatt gibt es ja gar nicht mehr bei uns in Hamburg, also das gibt es dann schon, aber das umfasst dann auch 5 Stadtteile und dann zahlst du ein Vermögen dafür, dass du einen Streuverlust von 70% hast oder so. Also das ist nicht ganz, ganz einfach. Aber ich glaube, also es gibt ja da auch, ja. Also man macht irgendwie alles vor Ort. Haustürwahlkampf habe ich schon erwähnt. Also viel ist doch analog.
Welche sozialen Medien nutzt du so als Abgeordneter?
Klar, Facebook? Genau, früher hätte ich immer gesagt alle und dann kam irgendwie, jetzt sind alle auf TikTok und Jodel und da bin ich dann nicht mehr dabei.
TikTok finde ich persönlich schwierig, weil
habe ich chinesisches Unternehmen. Weiß,
also,
ja. Aber deswegen kann man auch nochmal einen extra Podcast machen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich da nicht bin. Aber auch, weil man irgendwann sich nicht mehr in alles einarbeiten kann und Social-Media-Experten, also ich glaube, jedes Ministerium sucht irgendeinen Social-Media-Experten, ne? Also ist ja so, ne? Wenn du Social-Media-Experte bist mit politischem Background, da hast du, glaube ich, aber das werdet ihr besser beurteilen können,
ist weil richtig.
Ich bin viel beschäftigt damit, aber also da hat man wahrscheinlich keine Schwierigkeiten, einen Job zu finden. Insofern, ja, man macht aber viel auf, jetzt sage ich mal, als Abgeordneter in der Bürgerschaft macht man auch viel einfach selber. Und da sind dann auch die Möglichkeiten begrenzt. Aber klar, Facebook, Instagram ist alles dabei. Und da hilft es natürlich auch mit der JU eine Truppe zu haben, die da fit ist. Also das finde ich schon auffällig, wenn man sich die sozialen Medien anschaut, ist ja die JU mit Abstand die stärkste politische Jugendorganisation. Und das hat schon auch Gründe, ne? Da sind natürlich immer Menschen dahinter, die da einfach einen guten Job machen. Und das ist ein Netzwerk, das da schon hilfreich ist.
Das kann ich mir vorstellen. Würdest du, ich komme jetzt langsam so zum Ende, habe jetzt noch so ein, zwei Fragen. Jetzt steht die nächste Wahl bevor, man weiß nicht, wie es ausgeht, aber du wirkst ja sehr zufrieden jetzt auch. Würdest du trotzdem sagen, rückblickend, würdest du in deinem bisherigen Karriereverlauf irgendwas anders machen?
Also, nö, ehrlich gesagt nicht. Naja, weil was, also hätte Fahrradkette, ne? Das ist was wäre, wenn, ist immer schwierig zu beantworten. Ich hatte diese Möglichkeit, vor 4,5 Jahren mein Hobby zum Beruf zu machen. Und das ist einfach eine coole Sache gewesen. Und wenn man für, wie gesagt, wenn man für politische Themen brennt, wenn man ein bisschen auch sich einbringen will, wenn man ein bisschen mehr gestalten will als nur die eigene Wohnung, mal übertrieben gesagt, ja, dann ist das natürlich einfach eine wahnsinnig tolle Sache. Und man kriegt unglaublich viel mit, man lernt wahnsinnig viel in so einem Job. Es ist ein irre abwechslungsreicher Job, das ist auch sehr reizvoll.
Also wenn man nur ein Thema quasi bearbeitet als Bildungs...
Klar, wenn man hat, also ich weiß jetzt nicht, wie es, da sind wir wieder beim Hamburger Wahlsystem, da hat halt fast jeder einen Wahlkreis, jedenfalls bei der CDU. Da hast du die gesamte Breite. Also da kommen ältere Damen zu einem, weil sie irgendwie mit der Haftpflichtversicherung ein Problem haben. Genauso Echt? Wie, klar, das ist alles dabei.
Krass.
Und dann genauso wie... wenn man dann zuständig ist, also Leute, die ganz schreckliche Erfahrungen mit dem Jugendamt gemacht haben oder schwierige Erfahrungen, das ist extrem emotional belastend für die Leute dann auch natürlich, bis hin zu, weiß ich nicht, irgendwelche großen, die Vorstandsvorsitzenden irgendwelcher großen Träger in meinem Bereich, jetzt Jugendhilfeträger oder sowas, ne? Also da ist halt alles dabei und diese Abwechslungsreiche, die ist schon reizvoll, also mir macht das sehr viel Spaß. Aber auf der anderen Seite ist es irgendwie immer ein Amt auf Zeit, das muss man halt sehen. Ne? Und das ist, also es mag andere Systeme geben, in denen das irgendwie planbarer oder dauerhafter ist, aber die haben auch wieder ihre Nachteile, würde ich sagen. Nein, also das ist natürlich ein gutes System, was wir haben. Und das führt dazu, dass man da auch nicht sich groß drauf verlassen kann oder sollte, ob man wiedergewählt wird oder nicht, sondern das ist immer, das ist dann in der Hand der Wähler.
Das ist richtig. Und welchen Rat würdest du zum Abschluss Leuten mitgeben, die wirklich im politiknahen Bereich arbeiten wollen? Also jemand, der zum Beispiel Mitarbeiter beim Abgeordneten werden will, welchen Rat würdest du so einem Berufseinsteiger mitgeben?
Ja, also ich sag mal, so politische Erfahrung zu haben, schadet nie in dem Bereich. Also wenn ich...
Also schon mal in eine Partei reingeschnuppert habe.
Genau, also wenn ich jetzt Personalentscheidungen treffen würde, dann würde ich schon auch gucken darauf. Also hat der, ich weiß, also ich würde gar nicht mal sagen, dass jemand zwingend CDU-Mitglied sein muss, aber es, also
kann hilfreich sein.
Da muss es schon starke andere Argumente geben, warum ich denjenigen dann einstelle. Naja, weil man auch will, also man will auch manche Dinge nicht erklären müssen im Alltag dann. Aber das kann anders sein, also zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, irgendeine Fach-AG der Bundestagsfraktion wird da andere Kriterien anwenden. Aber wenn man also im Wahlkreisbüro von einem Abgeordneten, da musste auch Verständnis haben für die Parteistrukturen.
Oder dich zumindest schnell einarbeiten können.
Ja, oder ja, das sowieso. Ich meine, das gilt ja immer. Ja, also das kann auf keinen Fall schaden. Ansonsten
würde ich sogar unterschreiben. Ja. Ich bin ja ohne Parteimitgliedschaft quasi Geschäftsführer bei der JU geworden und haben ein bisschen gebraucht. Also man kann das theoretisch wissen, wie eine Partei aufgebaut ist, wie die praktisch funktioniert. Nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja, und also klar, nee, genau. Also und Parteien sind ja auch einfach wichtig, also das darf man ja auch immer wieder nicht vergessen. Unser System, auch vom Grundgesetz her, ist angelegt als eine Parteiendemokratie. Den Parteien kommt in der Verfassung vorgesehen eine erhebliche Rolle in der praktischen Ausgestaltung unserer Demokratie zu. Insofern ist es eigentlich auch eine ganz konträr zum öffentlichen Image manchmal, ist es eigentlich eine ganz ehrenwerte Aufgabe. Und insofern muss sich da auch niemand schämen oder sowas, im Gegenteil, sondern man ist dann eben an der demokratischen Praxis aktiv beteiligt. Und ich glaube, das hat noch nie geschadet. Und da kann ich auch immer nur für werben, dass möglichst viele Leute das tun.
Das war ein schönes Schlusswort, Philipp. Ich bedanke mich für deine Zeit, die du dir genommen hast. Du bist ja auch mit Termin quasi ausstaffiert jetzt bis Mitte, Ende Februar. Das war unsere aktuelle Folge. Hauptsache was mit Politik. Nochmal der Hinweis auf unsere Social Media Kanäle. Ihr findet uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Schaut gerne auch auf der Webseite von meinem Kollegen Fabian Hauen, fabianhauen.de. Da findet ihr unsere Folgen und weitere hilfreiche Tipps und unser E-Book zum Berufseinstieg für Politikwissenschaftler. Und ich sage nochmal danke, Philipp, und dann bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Danke euch.